28 bis 32. Es beginnt damit, dass Jesus seine Zuhörer direkt anspricht. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen: Der Erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es sahet, reute es euch nicht, so dass ihr ihm danach geglaubt hättet. Viele Jahre dachte ich, so eine simple Geschichte, die Antwort ist doch so klar. Ich wunderte mich sogar noch, dass die Gefragten diese kinderleichte Frage nicht kommentierten, zum Beispiel mit der Gegenfrage: Was soll denn das? Der Fall ist doch völlig klar. Als ich weiter vorne nachsah, wer denn die Gesprächspartner von Jesus waren, da handelte es sich um die hohen Priester und die Ältesten des Volkes. Wenn die auf die Frage Jesu eine ernsthafte Antwort gaben, dann musste doch mehr dran sein an der Frage, als ich angenommen hatte. Manches verstehe ich eben erst dann besser, wenn ich mehr darüber erfahre, in was für einem Zusammenhang es steht. Wie zum Beispiel der Witz von der Stecknadel, die zur Nähnadel sagt: Ich habe gerade einen politischen Witz gehört, da unterbricht die Nähnadel: Psst, hinter uns kommt eine Sicherheitsnadel. Es ist ein Witz aus der DDR. Da hatte das Wort Sicherheit einen ganz anderen Klang, eher das Gegenteil von dem, was man unter Sicherheit versteht. Oder der Mann, der vom Psychiater gefragt wird, ob er im Schlaf redet. Er antwortet: Nein, ich rede, wenn andere schlafen. Wo ist der Witz? Der Mann ist Pfarrer. Ja, wenn man das vorher weiß, ja, dann klingt die Antwort schon ganz anders. Und so ähnlich ist es auch bei diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Es beginnt mit der Frage: Was ist eure Meinung zu dem Folgenden? Und schon in dieser Frage liegt eine Schärfe drin, die mir erst dann verständlich wurde, nachdem ich die zuvor berichtete Begebenheit gelesen hatte. Da wurde nämlich Jesus gefragt, wie gesagt, von den hohen Priestern und den Ältesten, von wem er denn die Vollmacht hätte, so zu reden und zu lehren, wie er es tat. Die Antwort Jesu war: Auch ich will euch etwas fragen, und wenn ihr mir geantwortet habt, sage ich euch, wer mir die Vollmacht gegeben hat. Ihr wisst, wie es weiterging. Jesus fragte: Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder nur von den Menschen? Die Gelehrten berieten sich daraufhin, aber nicht über diesen Sachverhalt, sondern über die Folgen ihrer Antwort. Zitat aus Matthäus 21, Verse 25 bis 27. Sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er uns fragen: Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war nur von den Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sagten, wir wissen es nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, aus wessen Vollmacht ich das tue. Und jetzt klingt die Frage Jesu, was ist eure Meinung, schon ganz anders. Jesus fragt also, ich will nicht wissen, welche Antwort ihr für taktisch klug haltet, sondern wie ihr wirklich über den Sachverhalt denkt. Und dann kommt, ein Mann hatte zwei Söhne. Da kamen jedem Schriftkundigen sofort all die gegensätzlichen Bruderpaare in den Sinn. Kain und Abel, Jakob und Esau, Mose und Aaron und so weiter und so fort. Der Mann ging zum ersten Sohn und sagte, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Schon wieder etwas, was völlig ungewöhnlich war. Wenn dieser Mann nämlich nicht bettelarm war, und das war er nicht, denn er hatte ja einen Weinberg, dann wäre er niemals zu seinem Sohn hingegangen. Nein, er hätte den Sohn zu sich kommen lassen. Aber nein, Jesus erzählt es so, der Mann begibt sich selbst zu seinem Sohn. Und er fängt sich eine unverschämte Abfuhr ein. In den ältesten erhaltenen Handschriften über diese Bibelstelle finden sich mehrere verschiedene Versionen dieser Absage, aber sie ist immer schroff und ohne jede Höflichkeit. Nein, ich gehe nicht hin. Ich will nicht. Ich mag nicht. Ich mache es nicht. Für ein solches Verhalten konnte damals ein Sohn enterbt und verstoßen werden. Und bestimmt waren sich die Gefragten, also die Ältesten und die Priester, an dieser Stelle sofort einig, dieser Sohn hat sich selber um die Familienzugehörigkeit gebracht und dazu die Achtung aller Nachbarn und Dorfbewohner verloren. Außerdem kommt noch hinzu, dass der Weinberg im Alten Testament ein feststehendes Bild ist für Israel als Volk Gottes. Und damit sagt Jesus unausgesprochen und doch klar verständlich für die Zuhörer, der Mann, das ist Gott, und der Auftrag im Weinberg zu arbeiten, das ist eine besondere Aufgabe, zum Beispiel für Priester und Älteste. Also das ist ja selbstverständlich, von so einem empörenden Neinsager kann man sich nur ganz entschieden distanzieren, selbstverständlich. Aber diese Selbstverständlichkeit wird gleich wieder in Frage gestellt von Jesus, denn im Gleichnis heißt es weiter, danach besann er sich eines Besseren und ging doch hin. Luther übersetzte, danach aber reute es ihn und er ging hin. Schön und gut, damit konnte er zwar die Beleidigung seiner vorhergehenden Absage nicht wieder gut machen, so viel stand schon mal fest, aber er hat doch getan, wozu er aufgefordert war. Inzwischen erzählte Jesus weiter, wie der Mann, jetzt nannte ihn Jesus den Vater, wie also der Vater zu dem anderen Sohn weitergeht. Kurz und gut, der Vater sagt dasselbe zum Sohn und der antwortet ehrerbietig, wie es sich gehört, ja, Herr. Herr, mit dieser Vokabel, die an der Stelle steht, Kyrios, das ist keine familiäre Vertraulichkeit, das ist die Anerkennung des Oberhauptes. Und dieses Oberhaupt verfügte damals über den gesamten Familienbesitz, mehr noch über alle Personen konnte das Oberhaupt verfügen. Ja, Herr, sagt der Sohn. Jedoch Genauso wie Jesus dem ersten Sohn nach seiner Absage noch einen zweiten Blick schenkt, so schaut er auch ein zweites Mal auf den anderen Sohn. Und siehe da, auch das Ja ist nicht so klar geblieben, wie es ausgesprochen wurde. Denn, so erzählte Jesus weiter, er ging nicht hin. Im Gleichnis schließt Jesus sofort die Frage an, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Und sogar diese Frage hat noch einen Hintergrund. Es war bei den Schriftgelehrten üblich geworden, alle möglichen Dinge gegeneinander aufzurechnen, was mehr Wert hat als eine andere Sache, was schwerer wiegt als etwas anderes. Im Markus-Evangelium wird von Jesus ein Beispiel dafür genannt. Wenn nämlich jemand sich nicht in der Lage sah, seine Eltern angemessen zu unterstützen und den vorgeschriebenen Anteil am Ertrag der Arbeit als Tempelsteuer zu entrichten, dann war das Weglassen der Tempelsteuer schlimmer, als die Eltern hungern zu lassen. Und wer einfach nur zahlungsunwillig war oder geizig, der ließ also eher die Versorgung der Eltern weg, denn das war weniger schlimm als das Weglassen der Tempelsteuer. Und so, nach dieser Rechnung, war die Frechheit gegen den Herrn schlimmer als den übernommenen Auftrag nicht auszuführen. Immerhin, diesmal suchten die Angeredeten, also die Priester und Ältesten, nicht nach einer taktischen Ausflucht. Sie gaben ohne Umschweife zu, nach dem Willen des Vaters gehandelt hat der Erste. Die Frage Jesu war die Frage nach dem Tun. Und darin waren sie sich einig. Das Verhalten zwar nicht, aber das Tun war nach dem Willen des Vaters. Kaum war diese Antwort gegeben, redete Jesus sie mit einer solchen Heftigkeit an, dass wahrscheinlich jeder erschrocken war, der sich in der Nähe befand. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Dirnen kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg zur Gerechtigkeit, aber ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner und Dirnen, die glaubten ihm. Und obwohl ihr das gesehen habt, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach noch geglaubt hättet. Tja, als die Ältesten und die Priester von Jesus nach ihrer Meinung über die Taufe des Johannes gefragt wurden, wollten sie genau diesem Vorwurf aus dem Wege gehen. Warum habt ihr nicht geglaubt? Jesus brachte sie dazu, doch noch ihre Meinung zu sagen, wenn auch anscheinend über einen anderen Sachverhalt. Und mit genau dieser ihrer eigenen Meinung begründete Jesus den Vorwurf, die Priester ausgerechnet würden zu Gott sagen, ja Herr, und dann nicht seinen Willen tun. Wie schon auch an vielen anderen Stellen verdient gerade hier Luthers Übersetzungskunst volle Hochachtung. Denn Luther bezeichnet das Verhalten der Zöllner und Dirnen genau mit demselben Wort wie das Verhalten des ersten Sohnes, nämlich mit dem Begriff Reue. Und damit macht er zugleich deutlich, worin für ihn an dieser Stelle das Tun des Willens Gottes besteht. Den Entschluss, nämlich für dieses Gottesvolk, das vorhanden ist, nicht zu arbeiten. darüber doch noch einmal nachzudenken und vielleicht den Entschluss zu ändern. Zu sagen, halt, ich tue es doch, was der Vater will. Aber ist denn die Hinwendung zu Gott schon eine Tat? Nun, sie bleibt jedenfalls nicht ohne Folgen. Vorigen Sonntag haben wir es von Rick Stephan gehört, das Wichtigste ist, Gott zu lieben und den Nächsten. Der Pharisäer, in Anführungszeichen, also so wie heute dieser Begriff verwendet wird, liebt vor allem sich selbst. Er ist um sich selbst besorgt, um sein eigenes Heil, sein Seelenheil. Er gibt sich damit zufrieden, dass er selbst bei Gott angenommen ist, dass er gerettet wird. Es genügt ihm, dass der fromme Betrieb aufrechterhalten wird. Und weil er selbst schon immer dazugehört, muss eigentlich gar nichts unternommen werden. Jetzt will ich zum Schluss noch davon reden, was das Gleichnis mir zu denken gegeben hat. Jesus erzählte von dem Mann und seinen Söhnen ohne moralischen Zeigefinger. Er stellt einfach die Dinge dar. Der eine ist ein Ja-Sager, der andere ein Nein-Sager. Es gibt aber ein Danach. Danach besann der eine Sohn sich eines Besseren. Nichts ist gesagt, wie lange das gedauert hat. Jeder von uns kennt irgendjemanden, der irgendwann einmal zur Gemeinde oder zur Kirche Nein gesagt hat. Der mal gesagt hat, nein, für diesen Weinberg, also für die Kirche, wie sie ist, für diese Gemeinde, will ich nicht mehr arbeiten. Ich will nicht mehr dafür da sein. Ich will nicht mehr dazugehören. Vielleicht kommt der Tag noch, an dem die oder derjenige sich eines Besseren besinnt und dieses Nein bereut und den Entschluss ändert. Wenn es für die Person, die zuerst Nein gesagt hat, ein Danach gibt, dann gibt es demnach auch für den anderen ein Danach, für den, der zwar Ja gesagt hat, aber nicht hingegangen ist. Vielleicht kommt der Tag noch, an dem er zusehen kann, wie andere, die er bisher verachtet hat oder auf die er herabgeblickt hat, wie andere ihren bisherigen Entschluss bereuen und jetzt doch das tun, zu dem er selbst zwar Ja gesagt, aber noch nichts gemacht hat. Wenn der Vater im Gleichnis Gott ist, dann sind die Söhne wir Menschen. Welcher Sohn bin ich selber? Klar habe ich schon öfters Nein gesagt. Und wenn ich nicht beim Nein geblieben bin, sondern es mir anders überlegt habe und doch noch gekommen bin, dann wurde mir kein Vorwurf gemacht. Aber noch öfter habe ich Ja gesagt und dann nichts gemacht. Was kommt danach? Wie geht es weiter? Die Söhne im Gleichnis sind nicht mehr klein. Sie sind auf jeden Fall erwachsen genug, um zu wissen, was zu tun ist, denn der Vater muss es ihnen nicht erklären. Geh hin und arbeite. Sie wissen selbst Bescheid. Das bedeutet aber umgekehrt auch, dass der Vater seine Söhne kennt. Er hat sie ja lange genug. Er kennt sie. Wahrscheinlich weiß er, dass alle beide keine Lust haben. Der eine sagt es ihm ins Gesicht, der andere will bloß in Ruhe gelassen werden. Trotzdem geht er zu jedem hin. Trotzdem redet er beide freundlich an. Mein Sohn nennt er alle beide. Und er sagt, geh heute in den Weinberg. Er redet nicht von immer. Um heute geht es. Bestimmt kommt der Vater auch morgen wieder. Er bestellt die Söhne nicht zu sich, er kommt hin. Zu jedem Einzelnen. Natürlich weiß der Vater auch, dass beide fähig sind zu der Arbeit, um die er sie bittet. Ganz sicher haben sie alle beide schon für ihn gearbeitet. Er weiß es, sie können das. Zu dumm, dass der Vater nur die zwei Söhne hat. Warum hat er nicht den, der Ja sagt und es dann auch tut? Nun, es gibt ihn. Das ist Jesus. Er ist der, in dessen Person Gott zu seinen Kindern kommt. Nicht nur zu den Söhnen, auch zu den Töchtern. Er kommt zu denen, die von vornherein sagen, nein, ich will nicht. Und er kommt zu denen, die Ja sagen und von denen er schon weiß, sie werden nichts tun. Was mich betrifft, verlangt er ja nichts Unmögliches. Heute, das ist nicht zu viel verlangt. Bereuen und es besser machen, das ist auch nicht zu viel verlangt. Und jetzt noch ganz zum Schluss, selbst denen, die Jesus so hart anredet, wahrlich, ich sage euch, selbst denen lässt er noch die Möglichkeit offen, sich zu Gott hinzuwenden. Jesus sagt, die ihr verachtet, die sind näher bei Gott als ihr. Sie werden eher im Reich Gottes sein als ihr. Aber es ist keine Rede davon, ihr kommt nicht hinein. Die ja und ihr nicht. Nein, die sind bloß eher als ihr. Aber ihr könnt auch kommen. Von sich selber sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen.